Was passiert im Gesundheitswesen?
Und warum passiert es?
Willkommen bei Gesundheit argumentiert, dem Podcast, der die Antworten gibt.
Gemeinsam mit Expertinnen, Entscheiderinnen und Menschen aus der Praxis sprechen wir über Entwicklungen, Herausforderungen und analysieren Trends. Klar, kritisch und nah dran. Für alle, die wissen wollen, wie unser Gesundheitssystem wirklich funktioniert.
Wir, das sind der Gesundheitspolitik- und Strategieberater Michael Eipeldauer und der Gesundheitspublizist und Relatos-Chefredakteur Martin Rümele. Wir sprechen heute über ein Thema, das nach wie vor eine Herausforderung im Gesundheitswesen ist und unsere HörerInnen, ÄrztInnen, ApothekerInnen und PatientInnen gleichermaßen betrifft: die Verfügbarkeit von Arzneimitteln. Immer öfter ist das, was verschrieben wird, nicht verfügbar. Doch wo liegen die Gründe dafür? Wir sprechen auch über die Versorgung mit Medikamenten insgesamt. Und wir sprechen heute mit jenem Herrn, der wie kaum ein anderer darüber Bescheid weiß, Herr Dr. Andreas Windischbauer. Er ist Präsident des Großhandelsverbands FAGO und Vorstandschef der Herber Chemosan. Herzlich willkommen und danke, dass Sie sich Zeit nehmen für ein Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, heute mit Ihnen darüber sprechen zu können.
Zu Beginn sehen wir uns immer in diesem Podcast ein paar Fakten an und geben einen kleinen Überblick. Rund 500 Arzneimittel sind aktuell nicht lieferbar. Die Gründe sind vielfältig und reichen von Problemen in den Lieferketten, die bis nach Asien reichen, über sinkende Preise bis hin zu steigenden Produktionskosten. Seit dem Vorjahr gibt es eine umfangreiche Maßnahmenaktion der Regierung. Unter anderem werden Wirkstoffe eingelagert, damit Apotheken im Notfall selbst Medikamente herstellen können. Auch das Ablaufdatum wird ausgereizt. Gleichzeitig wird auf EU-Ebene an Reformen gearbeitet und ein Monitoring über vorhandene Medikamente gilt seit Jahresbeginn, ist aber durchaus umstritten.
Starten wir beim Thema Lieferengpässe. Wie ist da der aktuelle Status und wo sehen Sie die Ursachen dafür?
Also im Grunde genommen müssen wir bei den Lieferengpässen ganz am Anfang unterscheiden zwischen dem Thema Lieferengpässe und einer Versorgungsproblematik, weil das ist entscheidend, welche Maßnahmen man ergreift. Sie haben angesprochen, dass ungefähr 500 Produkte von Lieferengpässen betroffen sind. Das sind jene, die in die sogenannte BASC-Liste eingemeldet sind. Wir im Großhandel müssen permanent mit zwischen 800 und 1000 Artikeln arbeiten, die immer wieder sehr kurzfristig nicht lieferbar sind. Das heißt, wir haben hier unterschiedliche Szenarien. Die grundlegende Situation der Lieferengpässe ist in diesem Jahr besser geworden, wenn man das vergleicht mit den vergangenen Jahren. Besser geworden, dass es weniger in Richtung Versorgungsengpässe gegangen ist. Wir haben derzeit eine ganz gute Situation mit Antibiotika, auch in Richtung Antibiotika für Kinder, diese Säfte, wie auch diese Fiebersäfte, was noch vor zwei Jahren ein Riesenthema war. Auf der anderen Seite gibt es gerade bei Psychopharmakern in manchen Bereichen eine schwierige Situation, aber in Summe kann man sagen, es ist besser geworden, obwohl es nach wie vor ubiquitär vorkommt. Das heißt, jeden Tag in den Apotheken stehen die Patienten vor: das ist derzeit nicht lieferbar und kann ich Ihnen irgendwie anders helfen?
Der Großhandel hat eine Meldepflicht, Datenlieferungspflicht über Lieferengpässe beim Verfassungsgerichtshof angefochten. Kurz vor Jahreswechsel kam dann der Entscheid, dass diese Regelung jetzt mit 01.01.26 doch umgesetzt werden muss. Könnte man sagen, das Jahr 26 ist für Sie eher enttäuschend gestartet, beziehungsweise wie beurteilen Sie diesen Entscheid und die Situation jetzt?
Ich bin nach wie vor geschockt, dass so ein tiefer Eingriff in die Eigentumsrechte und so eine Ungleichbehandlung verfassungskonform ist. Und soweit ich gesprochen habe, hat niemand wirklich damit gerechnet, dass das verfassungskonform ist. Es ist aber, wie es ist, diese Regelung gilt jetzt mit 01.01. Sie gilt 365 Tage im Jahr. Das heißt, wir müssen jeden Tag melden, ob wir Geschäft haben oder nicht. Das heißt, an jedem Feiertag müssen wir melden, obwohl es keine Bewegung gibt. Und es ist eine so umfangreiche Datenmeldung, dass das schon ein bisschen seltsam wirkt, wenn die Regierung über Bürokratieabbau spricht, wir vor einer Pharma-Legislation-Novelle stehen und dann wird so ein überbordendes Monitoring-System eingeführt. Was vielleicht noch interessant ist, dass ja natürlich damit die Regierung, das heißt Ministerium oder auch Dachverband, beiden kriegen ja auch die Daten, damit die Verantwortung übernommen haben, das zu monitoren. Und das ist ja der Hauptgrund gewesen, warum es vom Verfassungsgericht ja doch genehmigt worden ist, Lieferengpässe zu verhindern.
Wird das funktionieren? Vielleicht können Sie es auch ein bisschen erklären, auch für unsere Hörer und Hörerinnen, was damit genau bezweckt wird.
Also wir müssen alle unsere Bewegungsdaten von allen Arzneimitteln, die wir auf Lager haben, egal ob sie rezeptpflichtig sind, nicht rezeptpflichtig, von der Warzentinktur bis zu einer Natriumchloridlösung, müssen wir alles melden. Wir müssen melden die Lagerstände, wir müssen alle Abverkaufsdaten, wir müssen alle Einkaufsdaten, wir müssen alle Prognosedaten, wir müssen alle Vergangenheitsdaten, wir müssen Daten in Richtung der dahin vorhandenen Wirkstoffe melden, also auch Daten, die wir gar nicht vorhanden haben. Also wir sind ein bisschen ratlos am Anfang vor dieser Meldung gestanden, haben sie aber natürlich, weil man ja nie weiß, wie ein Gericht entscheidet, uns darauf vorbereitet und haben auch bereits am 1. Jänner Daten geliefert. Wobei ganz klar ist, die Lieferengpässe wird man damit nicht verhindern, weil ja dort eine vom Hersteller zu wenig Ware auf einen erhöhten Bedarf trifft und das kann kein Monitoring-System verhindern.
Jetzt würde man sich naiv vorstellen, dass wenn ich so ein großes Regulatorium implementiere, dass ich da zuerst mit den Stakeholdern spreche und in einen Austausch mit ihnen trete. Hat das stattgefunden und wie erleben Sie diese Form der Kommunikation überhaupt mit öffentlichen Trägern?
Wir sind im Grunde genommen als Großhandel nie sehr im Fokus der Politik gestanden. Einzig die Corona-Krise hat gezeigt, dass der pharmazeutische Vollgroßhandel einen essentiellen Teil der Versorgung in Österreich darstellt. Kritische Infrastruktur ist klar geworden, dass ohne uns vieles in Österreich nicht funktionieren kann. Wir haben im Rahmen des Infrastruktursicherungsbeitrages eine Art Stützung für sehr günstige Arzneimittel über Monitoring-Systeme mit, vor allem mit dem Dachverband und danach mit dem Ministerium gesprochen, der vorigen Regierung, und haben uns verpflichtet, ein Monitoring-System aufzustellen. Wir haben aus meiner Sicht ein herausragendes Monitoring-System aufgebaut. Ich bin in Europa sehr gut vernetzt. Ich kenne kein so gutes System in Europa. Das funktioniert auch sehr gut und wir haben eine Reihe von Early Warnings an die Regierung, an den Dachverband geschickt, wo wir sehr frühzeitig erkannt haben. Dieses Monitoring-System, das wir aber aufgebaut haben, beruht ja nur zum Teil auf unseren Daten, sondern wir speisen unterschiedliche Datenquellen ein, weil unsere Daten geben viel zu wenig Hinweise auf vor allem potenzielle Lieferengpässe. Es hat im Vorfeld dieses Gesetzes mit uns kein Gespräch über ein neues Monitoring-System oder über diese Monitoring-Verpflichtung gegeben. Uns wurde relativ knapp gesagt, wir werden das gesetzlich regeln. Und darauf haben wir dann gewartet und waren dadurch ziemlich geschockt, wie wir gesehen haben, was hier gesetzlich geregelt worden ist.
Man versteht Politikentscheidungen in der Regel besser, wenn man fragt, cui bono, also wer profitiert davon? Wer wird da profitieren davon?
Ministerium, AGES und Dachverband bekommen jetzt die Daten von 5 pharmazeutischen Großhändlern. Wir haben ungefähr 400 Großhändler in Österreich, wir haben über 100 Hersteller. Also nur wir müssen alles melden. Das gibt natürlich eine Transparenz über die Lagerstände. Die ist natürlich damit gegeben. Das heißt, ich habe einen Blick vor allem in die Vergangenheit, was abgegeben, was von uns ausgeliefert worden ist. Die Prognostizierung der Zukunft sehe ich aus unseren Daten an sich als nicht möglich an.
Wenn Sie regelmäßig die neuesten Nachrichten aus der Welt der Gesundheit in Ihre Inbox möchten, dann abonnieren Sie doch einfach den Newsletter Relatus Med des Fachverlages Med Media. Der Newsletter kommt 3-mal die Woche und bietet aktuelle Nachrichten, Interviews, Analysen und Umfragen. Nirgendwo sonst gibt es so schnell, unabhängig und umfassend alles, was das Gesundheitswesen bewegt. Der Newsletter ist kostenlos und kann jederzeit abbestellt werden. www.relatus-med.at und www.relatus-farm.at. Der Pharma-Großhandel hat immer wieder auch die niedrigen Spannen kritisiert. Zuletzt wurden sie teilweise angehoben. Reicht es?
Also es hat keine Spannenerhöhung gegeben. Das heißt, unser Spannensystem ist seit 2004 gleich. Und seit 2004 hat sich die Pharmawelt ja komplett verändert. Also wird angesprochen, einer der wesentlichen Gründe für Lieferengpässe sind natürlich durch den unglaublichen Druck auf Generika, die Verlagerung der Herstellung in den Fernen Osten, China, Indien. Dort noch einmal eine Konzentration auf einzelne Fertigungsstätten. Auch die gesamte Logistikkette wurde konzentriert. Und so ein System führt natürlich dazu, wenn irgendwo ein kleiner Baustein nicht funktioniert, dass es dann Auswirkungen hat. Das Thema Suezkanal spielt mit. Somalia spielt mit. Also wir haben geopolitische Themen, die bei uns dann auf die Lieferfähigkeit eine Auswirkung haben. Das Thema ist halt nur, wir sitzen hier in Österreich. Das heißt, wir haben ein System aus dem Jahr 2004 und setzen auf jetzt asiatische Lohnkosten, Umweltstandards auf mit einer Entwicklung, die in Österreich vor allem in den letzten Jahren enorm zugenommen hat. Das heißt also, diese hohen Abschlüsse, die hohe Inflation war wie ein Brandbeschleuniger für das Problem, das wir haben. Um ein Gefühl zu geben, wir haben ungefähr 100 Millionen Packungen, die unter der Rezeptgebühr liegen, und ungefähr 140 Millionen Packungen ist die Großhandelsvergütung niedriger als ein Standardbrief, der mehrere Tage bis zu seinem Empfänger dauert, kostet. Und das bei einem komplett regulatorischen Umfeld. Ich will nicht jammern, aber es ist einfach ein Faktum, dass wir als Unternehmen darauf reagieren müssen. Und das ist natürlich ein strukturelles Problem, vor dem wir stehen.
Und wie reagiert man darauf?
Na, in zweierlei Hinsicht. Wir haben in den letzten 10, 15 Jahren haben wir enorm die Automatisierung erhöht. Das heißt, in meinem Hauptbetrieb in Wien liegen wir derzeit bei einer Automatisierung im Lagerbereich von 70%. Das ist aber auch derzeit die technologische Grenze. Also derzeit sehen wir keine Techniken, die das noch möglich machen, noch nach oben gehen. Zweitens, und das ist im Grunde genommen wirklich wichtig für die wirtschaftliche Situation der Großhändler, haben wir enorm diversifiziert. Das heißt, ich bin nicht nur Vorstandsvorsitzender der Herber, sondern auch seit 4 Jahren Eigentümer. Das heißt, meine Kollegen und ich haben vor 4 Jahren die Mehrheit an der Herber übernommen, im, glaube ich, größten Management-Buyout Österreichs. Und wir haben schon seit längerem uns diversifiziert. Das heißt also, wir haben den Großhandel als sicherlich umsatzstärksten Bereich, wo aber auch die meisten Investitionen hineinfließen. Auf der anderen Seite haben wir sehr stark in Bereiche investiert, wo der staatliche Einfluss wesentlich geringer ist. Wir haben unsere eigene Produktlinien, Immun 44, das stärkste Immunpräparat ist von uns, Ökopharm haben wir gekauft. Wir sind in die Medizintechnik sehr stark eingestiegen. Dort haben wir jetzt, glaube ich, das größte Serviceteam Österreichs. Wir haben jetzt von General Electric die Vertrieb von Röntgenkontrastmittel für Österreich und die Schweiz übernommen. Wir haben Niederlassungen in Tschechien gegründet. Das heißt, wir haben das Unternehmen stark diversifiziert, damit wir auf mehreren Beinen stehen, weil der Großhandel an sich in einer strukturellen Krise steckt.
Hören Sie auch in weitere Medmedia-Podcasts rein, zum Beispiel in Irgendwie pathologisch, den Podcast der Österreichischen Gesellschaft für Pathologie, kurz ÖGPAT.
Sie haben es angesprochen, der Großhandel an sich steckt in einer Krise. Man stellt sich vor, dass Unternehmen, dass die Industrie natürlich immer wieder nach neuen Möglichkeiten sucht, auch direkt mit verschiedenen Vertriebskanälen in Kontakt zu kommen, direkte Gespräche zu führen, direkt zu verkaufen. Ist das so? Erleben Sie das so? Und wie reagieren Sie darauf, wenn das so ist?
Das ist eine weitere Entwicklung. Das heißt, wenn man spricht vom vollsortierten Großhandel, so stimmt das ja schon nicht mehr, weil vor allem bei den teuren Produkten der Hersteller sehr oft die Apotheken direkt liefert. Und hier reden wir zwar von wenigen Millionen Packungen, 2-3 Millionen Packungen in Summe, nur wir reden hier über fast 2 Milliarden Euro Umsatz, die bereits direkt gehen. Für den Hersteller gibt das den Vorteil, dass er eine völlige Kontrolle über quasi sein Produkt hat und er auch weiß, in welche Apotheke dieses Produkt geliefert wird. Liefert er an uns, ist es eine Art Blackbox. Das entzieht natürlich auch dem Großhandel Wertschöpfung. Man darf ja auch nicht vergessen, dass von dem Spannen, die dem Großhandel bleiben, ja auch die Apotheke über Rabatte einen nicht unwesentlichen Anteil bekommen. Ohne den, das muss man auch offen sagen, wären 90% aller Apotheken in den roten Zahlen.
Das ist gleich eine anschließende Frage, weil Sie ja viel mit den Apotheken zu tun haben. Zuletzt hat man irgendwie gehört, es gab einzelne Insolvenzen bei Apotheken, wo dann zuletzt diskutiert worden ist, waren das individuelle Themen oder waren das auch strukturelle Themen? Wie sehen Sie den Apothekenmarkt in Österreich?
Also wir monitoren das natürlich sehr, sehr, sehr genau. Man muss ja wissen, dass ja der Großhandel ja eine Finanzierungsfunktion für die Apotheke hat. Das heißt, also die Apotheke bekommt ja von der Krankenkasse, das sind, machen 70-80% ihres Umsatzes aus, erst vergütet nach dem Monat, wo die Waren bereits abgegeben worden sind. Wir ziehen erst nachdem die Apotheke die das Geld von der Krankenkasse bekommen hat, ziehen wir unsere Rechnung ein. Das heißt, wir finanzieren komplett vor. Auch finanzieren wir de facto jede Apothekenübernahme oder auch Apothekenumbau in einem größeren Umfang finanzieren wir mit entweder über Warenstundungen oder über Bürgschaften. Und da reden wir über mindestens 300 Millionen, die wir hier in den Apotheken investiert sind, in der einen oder in der anderen Form. Und deswegen ist es für uns von einer überdimensionalen Bedeutung, dass das Wirtschaftsunternehmen Apotheke gesund ist. Die Fälle, die Sie angesprochen haben, sind individuelle Fälle, aber das gleiche Thema mit dieser Spannensituation und dieser unglaublichen Masse an günstigen Arzneimitteln, wo die Gesamtversorgung der Österreicher, der Grundversorgung der Österreicher mit den Volkskrankheiten drinnen liegt, das trifft die Apotheken genauso. Das heißt, vielleicht stehen wir noch nicht inmitten einer strukturellen Krise, aber es ist nur eine Frage der Zeit, weil vor allem die sehr hohen Abschlüsse und auch Inflation plus regulatorische höhere Aufwände führen natürlich, dass die Kosten steigen. Wenn aber von oben es nicht in der Wertschöpfung steigt, dann sind das zwei Geraden, die sich zu einem ungünstigen Punkt schneiden.
Und welche Rolle spielt dabei der Onlinehandel?
Der Onlinehandel ist sicherlich ein Thema für die Apotheke. Für uns ist der Onlinehandel nicht so ein Thema, weil der Onlinehandel sind rezeptfreie Produkte und bei den rezeptfreien Produkten entscheidet die Apotheke immer aus wirtschaftlichen Gründen, ob sie sie direkt beim Hersteller kauft oder ob sie bei uns kauft. Also in der Regel ist es so, dass ich Art Winterbevorratungen oder Sommerbevorratungen, je nachdem, was ich hier kaufe. Und wenn es dann knapp wird, kauft man bei uns die Produkte. Das heißt, wir spüren in unserem Absatz natürlich das nicht. Auf der anderen Seite ist natürlich der Onlinehandel eine Gefahr für die Wirtschaftlichkeit der Apotheke. Und alles, was das Standing der Apotheke verschlechtert, ist für uns natürlich auch nicht optimal.
Die Europäische Union hat eine Reform der Pharma Legislation und den Critical Medicines Act fixiert. Dabei werden unter anderem das Thema Patentschutz neu diskutiert, verändert und man zielt darauf ab, alle Länder gleichermaßen zu beliefern. Ziel ist die Versorgung, so wird gesagt, mit Medikamenten sicherzustellen. Wie beurteilen Sie die Pläne?
Es ist sicherlich extrem wichtig, dass Europa autark wird. Wir haben es zuerst schon angesprochen, die unglaubliche Konzentration in Asien. Das heißt, ein geopolitisches Problem zwischen Taiwan und China. Da ist die russische Gasabhängigkeit wirklich nichts dagegen. Das heißt, dieses Europa stärker machen ist auf alle Fälle wichtig. Ob alles von Europa kommt oder die Geschwindigkeit, mit der Europa Dinge umsetzt, das tue ich mir wahnsinnig schwer zu beurteilen. Ich glaube, dass wir im Land genügend Möglichkeiten haben, um hier die Versorgungssicherheit besser zu machen. Es ist zwar ein wenig pervers, wenn ich das sage, Information ist unglaublich wichtig. Wenn wir zum Beispiel frühzeitig auch von der Industrie Informationen bekommen über Lieferengpässe, können wir agieren. Das heißt, wir haben jetzt gesehen, bei der Krise um diese Kinderantibiotikasäfte, da hätten wir im März nicht ein Produkt in Österreich gehabt. Wir haben aber relativ früh, weil es gibt sehr viele Hersteller auch, die dann sehr gute Informationen liefern, die uns Liefermengen bereits bekannt gegeben haben und wir haben dann versucht zu analysieren aus Vergangenheitsdaten, also eingekauften Vergangenheitsdaten, ob sich das ausgehen kann. Und wie wir dann gesehen haben, das wird nicht funktionieren, haben wir bereits im Dezember das Ministerium informiert, dass es hier etwas geben wird und haben aber parallel dazu geschaut, ob es in anderen Ländern vielleicht Möglichkeiten gibt. Und es ist einfach so, dass in manchen Ländern die Situation anders ist. Wir haben da aus Polen, aus Ungarn, aus Slowenien Säfte holen können, die dann in Österreich abgegeben worden sind, wodurch es zu keinem Versorgungsengpass gekommen ist. Also diese frühzeitige Information von Herstellern, was passiert, ermöglicht uns über unser Netzwerk in Europa reagieren zu können. Und da können nur wir reagieren. Das heißt, jetzt noch einmal zurück auf dieses Monitoring-Gesetz. Egal, was dort gemonitort wird, umsetzen. Also das kann uns keiner abnehmen, dass wir diese Lieferengpässe dann versuchen, so zu verhindern, dass daraus keine Versorgungsengpässe werden.
Wo sehen Sie denn eigentlich insgesamt auch die Herausforderungen der nächsten Jahre in Sachen Arzneimittelversorgung?
Ich meine, die Herausforderung liegt in der Tat in diesem strukturellen Thema, wie bei uns die Vergütung für Arzneimittel stattfindet. Die gesamte Diskussion über diesen Infrastruktursicherungsbeitrag, und Sie haben es auch angesprochen, über dieses Rohstofflager gibt es eigentlich nicht mehr. Das war eine Vereinbarung, die ist mit der Regierung ausgelaufen. Das heißt, also wir haben uns vor 3 Jahren verpflichtet, im Rahmen dieses ISBs, der damals war, 28 Cent für Produkte unter der Rezeptgebühr als Vergütung dazu zu bekommen, haben wir uns zu 2 Dingen verpflichtet, dass wir keines dieser Produkte auslisten. Das war ein persönliches Commitment der vollsortierten Großhändler. Wir haben ja den Vorteil, dass von den 5 vollsortierten Großhändlern 4 österreichische Hand sind. Das heißt, ich kann so eine Verpflichtung abgeben, Kraft meiner Funktion als Vorstandsvorsitzender und Eigentümer. Und zusätzlich haben wir auch gesagt, wir richten so ein Notfalllager ein. Das ist aber ausgelaufen, ohne dass es irgendwie verlängert worden sind. Wir haben noch Rohstoffe da, aber im Grunde genommen, diese Verpflichtung ist weg. Jetzt bei diesen 13 Cent haben wir uns natürlich nicht verpflichten können, alle Produkte weiterzuführen. Wir tun es noch, aber es hängt natürlich von der wirtschaftlichen Situation ab und auch von dem Versprechen, das uns in diesen Verhandlungen gegeben worden ist, dass man zeitnah in Richtung einer Spanne oder einer Vergütung, die zukunftsträchtig ist, zu verhandeln.
Ist es der aktuellen Regierung bewusst, dass es diese Notfalllager jetzt so nicht mehr gibt? Oder ignoriert man das dort einfach?
An sich müssen Sie es wissen. Dieses Notfalllager ist die Versicherung der Versicherung. Das heißt also, wenn ich die jetzige Situation ansehe, es handelt sich ja hier um Antibiotika, zum Teil um Schmerzmitteln. Ich sehe derzeit keine Notwendigkeit, dieses aufzustocken. Also derzeit wird es nicht notwendig sein, es zu verwenden.
Wir sehen, es gibt viel zu diskutieren in diesem Bereich, auch einiges an Handlungsbedarf. Herr Dr. Wienischbauer, herzlichen Dank, dass Sie uns da ein bisschen ein Gefühl gegeben haben und Einblicke in die Hintergründe gewährt haben. Danke sehr.
Sehr gerne.
Vielen Dank. Damit sind wir am Ende dieser Folge von Gesundheit argumentiert angelangt. Danke, dass Sie dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast und empfehlen Sie uns einfach weiter.
Gesundheit argumentiert finden Sie auf medmedia.at/podcast. Den Relatus Newsletter können Sie abonnieren unter www.relatus-med.at oder www.relatus-farm.at. Weitere Fachmedien finden Sie unter www.medmedia.at und Michael Eipeldauer treffen Sie unter www.eipeldauer-consulting.com.
Wir verabschieden uns auch im Namen des Teams des Medmedia Verlags für die Technik. Bleiben Sie gesund. Bis zur nächsten Folge sagen auf Wiedersehen Michael Eipeldauer
und Martin Rummele.
Das war eine Produktion von Med Media. Med Media.